Ich lese uns aus der Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 38, ein längerer Text heute, unter dem Thema Ermahnungen zur Glaubenstreue. Dort heißt es von dem Apostel Paulus, er sandte von Milet aus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe. Wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtung, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Soweit Gottes Wort. Der Apostel Paulus wusste, dass seine Missionsreisen nun beendet waren und der letzte Abschnitt seines Lebens begonnen hatte. Und wir können uns das lebhaft vorstellen, das gibt es in jeder Gemeinde, das gibt es unter den Gläubigen, das gibt es auch in den großen Scharen der Gläubigen in dieser Welt, dass man aufblickt zu manchen Glaubensgeschwistern. Auch hier in der Gemeinde hatten wir Schwestern, die bekundet haben, diese und jene Schwester war mir eine Hilfe durch mein Leben, durch mein geistliches Leben. Und als sie dann heimgerufen worden ist, stand man zunächst allein da. Man lehnt sich gerne an die Nächsten, was auch gut ist, wenn man etwas Gutes empfängt. Aber der Apostel Paulus sah, dass er ja bald nicht mehr unter ihnen sein würde. Und er wollte die Selbstständigkeit des Glaubens in den Brüdern von Ephesus erzeugen. Anlehnen ist gut, aber nicht so anlehnen, dass, wenn der Nächste, an den man sich angelehnt hat, nicht mehr da ist, vom Glauben rückläufig wird, sondern selbstständig im Aufblick zum Herrn weitergeht. Paulus wusste also, dass das Ende der Missionsreisen angekommen ist, und er ist ja mit dem Schiff extra an Ephesus vorbeigezogen und nach Milet gegangen. Er wollte sich nicht dort länger noch aufhalten in Ephesus, in dieser wunderbaren Gemeinde, die ja entstanden ist aus Kämpfen, die sich in diesem Ort abspielten. Aber dennoch hat er in Milet die Ältesten dieser Gemeinde zu sich gerufen, die Verantwortungsträger. Er hat ihnen ja gesagt, schaut, 3 Jahre war ich bei euch und habe euch das Evangelium gepredigt, habe euch gezeigt, wie man Jesus nachfolgt und wie man dem Nächsten dienen soll. Jetzt werdet ihr mich nicht mehr sehen und ihr sollt jetzt praktisch diesen Glauben an den Herrn ausführen. Wir könnten uns direkt vorstellen, wie das mit den Ältesten war. Am Schluss haben wir ja gelesen, sie weinten, weil sie den Apostel hergeben mussten. Sie weinten. So wie Kinder plötzlich weinen, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Die Eltern boten eine gewisse Sicherheit. Man konnte sie etwas fragen, bekam Antwort. Sie begleiteten einen durch die Zeit, sie halfen einem finanziell, wenn es Engpässe gab. Nun sind die Eltern nicht mehr da. Wir verlieren die Lieben, die Liebsten. Wir sagen das ja manchmal auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Ich habe meine liebe Frau verloren. Ich habe meinen lieben Mann verloren. Meinen lieben Bruder, meine liebe Schwester. Liebe haben wir verloren. Das ist immer mit Schmerz verbunden. Aber dieser Schmerz soll nicht andauern. So wie ich das ja auch manchmal in Gesprächen erlebe, dass jahrzehntelang manche nicht selbstständig werden und immer noch an dem verstorbenen Mann, verstorbenen Frau hängen und immer mehr niedergerissen sind, statt im Glauben vorwärts zu gehen an der Hand des Herrn. Und Paulus wusste genau, die Gemeinde braucht den Aufblick zu Jesus, jeder Einzelne. Und wenn er die Ältesten rief aus Ephesus, dann galt ja dieses Wort nicht nur den Ältesten, die die Gemeinde leiten sollten, sondern in Wahrheit jedem, der Verantwortung für den Nächsten trägt. Denn Gott hat Gaben und Fähigkeiten jedem gegeben, die er nicht für sich behalten soll, sondern die er irgendwo bei irgendwem anwenden soll. Das ist ein Verantwortungsbereich. Die Epheser waren eine besondere Gemeinde und somit ja dem Apostel auch ans Herz gewachsen. Und nicht von ungefähr schrieb er in dem Brief an die Epheser ausführlich über den Leib Christi. Was das bedeutet, dass Christen zusammengehören an einem Leib, dass jeder eine Funktion hat an diesem Leibe und dass dieser Leibe zusammenarbeiten muss. Einzelchristentum gibt es nicht. Und das wollte auch der Apostel deutlich machen. Jeder Christ gehört an diesen Leib und hat eine Aufgabe, diesem gesamten Leib mitzudienen. So wie unser physischer Leib verschiedene Glieder hat und wir können nicht sagen, die Hand kann machen, was sie will. Nein, sie muss dem Leibe mitdienen. Der Fuß auch, der kann nicht nach rechts gehen, während der andere Fuß nach links geht. Das funktioniert nicht. Sie müssen zusammenwirken. Und das schrieb auch der Apostel an die Epheser gerade. Denkt daran, ihr seid ein Leib in Christus. Auch in der Offenbarung richtete der erhöhte Herr vom Himmel her über Johannes den ersten Brief genau an diese Gemeinde, an die Gemeinde zu Ephesus, um diese Gemeinde, die eigentlich ein Vorbild war, für die anderen Gemeinden im Glauben zu stärken. Sie wird so besonders gelobt in allen Bereichen, bis auf den einen Punkt, wo der Herr sagt, passt auf, ihr driftet mit eurer Liebe ab. Ihr seid zu selbstständig geworden. Ihr Glieder des Leibes müsst am Haupt bleiben. Das habe ich gegen euch, schreibt der erhöhte Herr, dass ihr die erste Liebe verlasst. Nicht die Liebe, sie liebten ihren Herrn weiterhin, die erste Liebe. Die erste Liebe ist ja so stark, gerade wenn Menschen sich lieben und dann heiraten. Einer will für den anderen alles tun, alles tun. Und wenn dann die Frau gefragt wird, kommst du dann mit, wenn ich nach Australien geschickt werde? Jawohl, ich komme mit. Die erste Liebe macht alles mit. Allerdings, wenn man sich dann 10 Jahre kennt, was und willst du nach Australien? Naja, Mensch, bleib mal hier, ne? Da wird schon diskutiert. Da ist nicht mehr bedingungslos, ich komme mit. Und der Herr sagt, aber bei mir muss das so sein. Die erste Liebe, da musst du zurückkehren. Ansonsten verharrst du auf einem Platz, wo du schon gar nicht mehr sein sollst. Du sollst bereits am anderen Ort sein und dort dienen. Und du hast dich festgesetzt. Das wurde gerade dieser vorbildlichen Gemeinde gesagt. Und hier verstehen wir, wie das Herz des Apostels schlug, obwohl er an Ephesus vorbeifuhr, weil er ja zum Pfingstfest nach Jerusalem kommen wollte, holte er doch die Vertreter der Gemeinde nach Milet, um nochmal ihnen deutlich zu machen, ihr müsst selbstständig vor Gott leben, ihr dürft euch nicht an den Apostel klammern, ihr dürft euch nicht an andere so anlehnen, dass ihr, wenn diese nicht mehr da sind, ihr zurückfallt im Glauben. Ihr müsst in der Einheit leben. Der Apostel Paulus erinnerte zunächst daran und gab sich selber zu einem Vorbild, wie man im Zeugendienst für Jesus wirken muss. Dass man abhängig bleiben muss von dem Herrn und dass man nicht die Gemeinde beschweren darf. Aber man darf auch das Evangelium nicht verkürzen, sondern alles, was der Herr gesagt hat in seinem Wort, muss man auch sagen. Er stellte ihnen das vor. Ich habe das getan. Tag und Nacht habe ich euch vermahnt und habe euch auf das Wort Gottes hingewiesen. Die Epheser sollten das große Geschenk Gottes der Gnade in Jesus Christus immer wieder deutlich in ihrem Herzen spüren und nichts anderes suchen. Denn wer diese Gnade festhält, der hat die völlige Erlösung. Und wer sie nicht festhält, der wird ein Wanderer in dieser Welt auf der Suche nach Alternativen. Wie werden viele Gläubige so hin und her geworfen? Hier meine Stippvisite, da meine Stippvisite, vielleicht ist es da. Sie haben keine Orientierung in ihrem Herzen. Sie wissen es nicht, sondern sie bleiben äußerlich auf der Suche. Und das sollten die Epheser nicht sein. Sie sollten einen festen inneren Stand haben und wissen, das ist der Weg des Herrn. Hier bin ich hingestellt. Hier darf ich mitwirken. Das Wort Älteste steht also für Verantwortungsträger in der Gemeinde. Und im weitesten Sinne ist jedes Glied in der Gemeinde ein Verantwortungsträger mit den Gaben, dass dieses Glied bekommen hat, die das Glied bekommen hat. So wie es Petrus schreibt in seinem ersten Brief, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Ihr seid Verantwortungsträger mit dem und über dem, was ihr bekommen habt. Setzt es ein, dient damit dem Nächsten. Die Gesinnung des Dienens soll also aus der Dankbarkeit entstehen, und nicht nur eine Pflichterfüllung sein. soll dankbar, aus der Dankbarkeit gegen Gott in Jesus Christus entstehen und soll selbstlos sein, dienen, ohne etwas Persönliches dafür zu erwarten. Dienen mit dem, was man empfangen hat. Das einsetzen, ohne zu sagen, ich diene dort an dem Ort, nur wenn ich etwas bekomme. Das hat Paulus deutlich hier vorgestellt. So dürft ihr nicht dienen. Ihr dürft nicht fragen, was wird mir dafür? Was gebt ihr mir, wenn ich euch diene? Sondern du musst dienen. Gott hat dir gedient in Jesus. Er hat dir Gaben gegeben und die setzt du einfach selbstlos ein. In 1. Petrus 5 schreibt der Apostel Petrus auch Ähnliches, Ergänzendes dazu und sagt, die Ältesten so unter euch sind, ich ermahne sie als einer der Mitältesten und Zeuge der Leiden, die in Christo sind und auch teilhaftig geworden der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um Gewinnes willen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. Dann werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten, allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Auch der Apostel Petrus hat das der Gemeinde weitergeben wollen, dass es hier einfach nur um das Dienen geht, durch die Geschenke, die Gott gegeben hat. Niemand hat etwas anderes anzubieten in der Gemeinde Jesu, als das, was er bekommen hat. Alles andere, was er anzubieten hat, fördert nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird nur durch die Gaben des Herrn gefördert. Und da haben wir keinen Dank dafür, sondern wir müssen es tun und wollen es tun. Paulus gab sich also selbst zu einem Vorbild. Wir haben ja in Vers 18b bis 21 gelesen, wo er sagt, ihr wisst, wie das war vom ersten Tag an, da ich bin nach Asien gekommen, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und mit viel Tränen und Anfechtung, die mir sind widerfahren von den Juden, so mir nachstellten. Wir lasen ja in der Apostelgeschichte, dass sich immer wieder welche aufgemacht haben gegen die Verkündigung des Evangeliums. Vornehmlich waren es die gesetzestreuen Juden, die nicht einsehen wollten, dass sie Sünder sind und auch Vergebung der Schuld brauchen, sondern sie waren ja gut, sie waren ja vollkommen nach ihrer Aussage, so wie einst der Jüngling, der zu Jesus kam und hat gesagt, ja, ich habe alles gemacht, was in dem Gesetz Mose steht. Was fehlt mir noch? Eigentlich doch nichts, ne? Ist doch alles in Ordnung. Und wenn man denen gesagt hat, ihr braucht auch Vergebung der Schuld, ihr seid Sünder, dann stiegen sie auf die Barrikaden und davon berichtet der Apostel. Er blieb aber dennoch immer auf dem unteren Weg, in der Demut vor seinem Herrn. Das heißt doch gebeugt unter dem Willen Gottes. Er sagt es den Ephesern, schaut, so habe ich euch doch gedient, ihr wisst es doch. Immer unter dem Willen Gottes gebeugt. Immer mit der Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist das Vorbild, was er da weitergibt. So sollen auch wir fragen. Immer unter dem Willen Gottes gebeugt. Und mit viel Tränen. Das hat auch etwas zu bedeuten. Er hatte Tränen des Mitleids. Er konnte weinen darüber, wenn er ansehen musste, wie jemand einen falschen Weg ging und konnte ihn nicht davon abhalten. Er weinte. Er weinte auch über die Menschen, die noch unerlöst in dieser Welt wandelten. Er verurteilte sie nicht. Das ist auch das, was wir eigentlich im Herzen haben sollten. Viel mehr über die Gottlosen weinen, als sich aufmachen, sie zu beschimpfen und zu verurteilen. Ich habe mit Tränen euch auch vermahnt. Er hat Opfer in der Fürbitte gebracht vor Gott mit Tränen. So sagte er in Vers 31, seid doch wach und denkt daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre Tag und Nacht ein jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Er wollte damit sagen, die Glaubensgeschwister waren ihm nicht gleichgültig. Er hat gesehen, ob sie wirklich dem Herrn folgen oder nicht. Und wenn er gesehen hat, dass sie abgewichen sind, dann betete er für sie. Er trat im Gebet vor Gott für sie ein. Auch im Kolosserbrief schrieb er ja an die Gläubigen zu Kolossee im 1. Kapitel Vers 24 und sagt, ich freue mich in meinem Leiden, dass ich für euch leide. Und ich erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt, an Trübsalen in Christo, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde. Das meint er auch mit Tränen unter ihnen. Er war darauf bedacht, dass allen geholfen wird. Er sah von sich selbst weg und zeigte, so sieht der Dienst in der Gemeinde aus. Betet füreinander, segnet euch im Gebet. Denn das Evangelium darf in keinem Stück verkürzt und verschwiegen werden. Das Angenehme und Unangenehme muss gesagt werden, damit Korrektur stattfindet, Gericht und Gnade muss deutlich werden. Denn alle, die Jesus ja nicht aufnehmen und ihm nicht folgen wollen, enden in der Finsternis, in dem feurigen Pfuhl, der dem Satan bereitet ist. Paulus sagt ihnen hier, und das müssen wir jetzt einfach so nachvollziehen, wie er rang mit den Ältesten von Ephesus, ihnen das sagte, schaut doch mal, ich habe das alles öffentlich gesagt und auch immer in den Häusern. Das sollt ihr auch tun. Ihr sollt euch immer um das Wort Gottes scharen, wo ihr auch seid. Er hätte sagen können, wenn ihr als Gläubige, ich sag's mal so, für uns zum Kaffeetrinken zusammenkommt, dann redet nicht nur über den Kuchen und den Kaffee, ob der gut schmeckt, sondern redet über euren Herrn, über eure lebendige Hoffnung. Segnet euch im Zusammenkommen. Ich habe es auch getan, öffentlich und in den Häusern. Sagt dem Nächsten, dass er sich festhalten soll an der offenbarten Gnade. Und die Ältesten sollten in der Predigt diese Gemeindeseelsorge üben, aber auch darüber nicht die Einzelseelsorge vergessen. Es ging immer um 2 besondere Stücke in der Begegnung mit den Gläubigen, in der Predigt, in dem Auftun des Wortes Gottes. Die 2 Stücke lauteten Buße zu Gott, Umkehr zu Gott und Glaube an den Erlöser, Glaube an Jesus Christus. Vers 21, ich habe bezeugt beiden, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. 2 Stücke, das heißt also, halte dich zu Gott, denke daran, er ist dein Schöpfer, er ist da. Und wenn du vor sein Angesicht trittst im Gebet und du merkst, ich passe gar nicht zu ihm, dann glaube an Jesus, der deine Sünden getragen hat ans Fluchholz, der dich versöhnt hat mit dem Vater und der dich reingewaschen hat, so dass du mit Gott leben kannst. Deswegen sagt der Apostel Paulus das, sagt den Leuten das, richtet eure Worte immer so in der Richtung, dass die Menschen zu Gott kommen und sich dann als Sünder erkennen und dann an Jesus glauben, den Heiland, der alles gut macht, weil er vom Vater zu unserer Erlösung und zum ewigen Leben gesandt ist. Und diese Verkündigung gilt jedem. Deswegen sagt er den Juden und den Griechen. Er hätte sagen können, den Juden und den Heiden. Griechen steht immer für Heiden, für alle Menschen. Der Dienst untereinander als Kinder Gottes durch die uns anvertrauten Gaben im Heiligen Geist soll also stets diese zwei wichtigen Stücke bestätigen, immer wieder hervorbringen. Der Dienst soll das deutlich machen am Nächsten. Gott ist da, Gott hat dich lieb, ich passe aber nicht zu Gott, darum ist Jesus Christus gesandt, um dich zu versöhnen. Das bedeutet auch im Sinne dieser geistlichen Aufforderung von Kolosser 3, Vers 16 und 17, wo es ja heißt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und dabei ist ja nicht gemeint, dass man nur Bibelsprüche zitiert, sondern dass man einfach auch das Wesen des Wortes Gottes miteinander beredet und zulässt im Herzen, wie wunderbar das ist. Ich kann mir bei uns zu Hause das gar nicht anders vorstellen, als dass wir ständig in diesem Worte reden und leben und diese Herrlichkeit Gottes preisen. So oft meine Frau und ich irgendwie Zeit zum Gespräch haben, geht es immer nur um dies. Das Staunen darüber, dass wir erlöst sind. Das Staunen, wie Gott das alles schon wieder gefügt hat. Das Staunen, dass er uns vorwärts gebracht hat. Das Staunen, dass wir plötzlich für jemand anderen ein Segen sein konnten. Das bewegt uns ständig. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, ermahnt euch damit gegenseitig, helft euch gegenseitig. Tut alles im Namen Christi, damit das Ziel der Erlösung mit Freuden erreicht wird. Wir sollen ja freudige Rechenschaft von unserem Glaubensleben einst ablegen dürfen. Paulus wollte den Ältesten zu Ephesus und allen anderen klarmachen, dass wir über das Tun mit unseren Gaben am Nächsten vor Gottes Angesicht einst stehen werden und gefragt werden, wie wir was eingesetzt haben. Der Dienst am Nächsten ist also kein beliebiger Dienst in der Gemeinde Jesu, sondern ein Dienst vom Herrn gestaltet und verordnet. Nicht nach menschlicher Meinung auszuführen, sondern auch nach Gottes Bewegung in uns. Mit den jeweiligen Gaben, wie ich schon sagte, die uns in der Wiedergeburt geschenkt worden sind. Darum in Vers 26 sagte der Apostel, weil er so gedient hat, ich bin rein von eurem Blut. Ich bin rein vom Blut aller. Wenn ich jetzt von euch gehe, euch nicht mehr wiedersehe, dann bin ich nicht mehr, ich bin nicht schuldig geworden an euch. Darum bezeuge ich euch an diesem heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe euch nichts verhalten, dass ich nicht verkündigt hätte all den Rat Gottes. Dem Propheten Hesekiel wurde ja dieser Auftrag auch gegeben. Das, was er von Gott gehört hat, sollte er weitersagen. Er hat es ja extra in seiner Aufgabe und Gabe bekommen, um es weiterzusagen. In Kapitel 3, Vers 17 heißt es, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Mund das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Also mit anderen Worten, genau wieder dasselbe, schon im Alten Testament, was ich dir gegeben habe, sollst du weitergeben. Und wenn du es nicht weitergibst, dann machst du dich schuldig. wenn du die Gabe, die du von mir bekommen hast, spricht der Herr, nicht wirken lässt, machst du dich schuldig. Denn der Herr wird ja einst fragen, wie hast du die Gabe eingesetzt? All das schwang ja mit, als Paulus mit den Ephesern dort sprach. Wenn wir in Matthäus 25 lesen, sagt der Herr auch ein Gleichnis von der Austeilung der Zentner, der Gaben, der Güter an die einzelnen Leute. Da heißt es, so wie ein Mensch, der über Land zog, seine Knechte rief und ihnen Güter austat, einem gab er 5 Zentner, dem anderen 2, dem dritten einen, einem jeden nach seinem Vermögen, so wie er es tragen konnte, und dann zog er bald hinweg. Da ging er hin, ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, arbeitete damit und gewann andere 5 dazu. Desgleichen auch der 2 Zentner empfangen hatte, gewann 2 dazu. Und der einen empfangen hatte, der tat nichts damit. Er verbarg dies in der Erde. Über eine lange Zeit kam aber der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hat, und sagte, ja, ich habe 5 dazu gewonnen. Und der Herr sprach dann zu ihm, ei, du getreuer und frommer Knecht, ja, du bist ja über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Und so ging es bei dem Nächsten auch. Und dann kam nachher der andere, der 1 Zentner bekommen hat, ja, was hast du denn damit gemacht? Ich habe dir das doch extra gegeben. Ich habe den nicht eingesetzt. Ich habe den Zentner nicht eingesetzt, ich habe den einfach verbuddelt. Und ich habe gedacht, naja, wenn du dann kommst, dann gebe ich wenigstens dir das wieder. Du hast nichts damit gemacht. Ja, wozu habe ich dir denn das gegeben? Ich habe es dir gegeben, damit etwas daraus entsteht. Und er wurde nicht gesegnet darüber. Und das wollte der Apostel Paulus auch den Ephesern sagen. Dient mit dem, was ihr bekommen habt, von Gott bekommen habt. Lasst es nicht brach liegen. So wird Gemeinde gebaut. So wird Gemeinde gefördert. Gläubige sind ja nicht nur von Sünde und Tod erlöst durch das Blut Jesu, sondern sie sind berufen, einander und dem Nächsten zu dienen. Denn der Dienst für den Herrn wird belohnt. Gewisse Regeln, um diese Verantwortung tragen zu können, gab der Apostel auch weiter. Er hat zunächst gesagt, passt auf euch selber auf. Habt Acht auf euch selbst. Mit anderen Worten, prüft euch immer zuerst am Wort, bevor ihr es anderen weitergebt. Wir denken da an die Rede Jesu in Matthäus 7, wo er ja sagt in Vers 3 und 4, was siehst du den Splitter bei dem anderen? Und den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Prüf dich mal erst selber und leg mal diesen Balken ab. Dann siehe zu, wie du den Splitter bei deinem Bruder rausziehst. Prüf dich selbst, das gab er ihnen mit auf den Weg. Prüft euch zunächst selbst, habt Acht auf euch selbst. Und dann habt Acht auf die anderen. Werdet nicht gleichgültig ihnen gegenüber, sondern wünscht ihnen immer das Beste in der Gegenwart Jesu, betet für sie, sagt ihnen hilfreiche Worte, segnet sie mit der Tat. Und ein zweites, denkt daran, dass ihr Menschen dient, die Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Auch das wollte er deutlich machen. Denkt daran, dass es sich um Menschen handelt, die Gott gehören. Dient ihnen so, als dem Eigentum Gottes, die mit dem Blut des Lammes erkauft sind. Vers 28 lese ich nochmal. Habt Acht auf euch selbst und auf die anderen, auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das ist eine ganz andere Form des Dienens. Ich diene an dem Eigentum Jesu, nicht an irgendeinem Menschen bloß. Das ist ein Eigentum Jesu. Da muss ich ja vorsichtig mit umgehen. Wenn ich dieses Eigentum Jesu verletze, verletze ich ja das Ansehen meines Herrn und seines Herrn. Das ist ein anderer Dienst, merken wir. Das gab er ihnen mit auf den Weg. Denkt daran, dass ihr Kindern Gottes dient. Wenn wir durch den Geist Gottes dem Nächsten dienen, hat das nichts mit Herrschen zu tun, sondern immer im Auftrag Jesu mit Segnen. 2. Korinther 1, Vers 24 sagt der Apostel auch: Wir sind nicht solche, die über euch und euren Glauben herrschen, sondern wir sind nur Gehilfen eurer Freude, helfen zur Freude. Und darum auch an dem Brief an die Philipper, Kapitel 2, Vers 3, achtet immer den anderen höher als euch selbst. Das sind so Dienstprinzipien, die in der Gemeinde Jesu offenbar werden sollen. Und das Dritte, was er sagt, achtet auf verführerische Kräfte. Denn ich weiß, so spricht er, dass nach meinem Abscheiden, wenn ich nicht mehr da bin und so ganz besonders aufpasse und ihr jetzt fixiert wart auf den Apostel, ich weiß, dass viele diese Lücke meines Abscheidens nutzen werden, um euch durcheinander zu bringen. Gräuliche Wölfe werden kommen, die versuchen, die Herde nicht zu verschonen. Und das Schlimmste, was dabei noch zu beachten ist, sogar aus eurer Mitte werden welche aufstehen und verkehrte Lehren predigen. Warum? Weil sie die Menschen, die Jünger, an sich ziehen wollen. Sie wollen Ehre haben. Sie wollen gehört werden. Das sagt er ihnen und gibt ihnen das schon auf dem Wege. Achtung! Und das soll auch weiter pulsieren in unserer Zeit, dass wir das immer wieder weitergeben und sagen, Achtung, passt auf! So wie es in 2. Korinther 11 steht, dass ja der Teufel sich verstellt als Engel des Lichtes. Ja, er kann in Form von Heiligen erscheinen. Er kann sogar als Jesus erscheinen und sagen, ich bin Jesus oder Maria oder irgendwer. Der Teufel kann das. Er kann sich gut verstellen. Und sogar seine Diener, schreibt dann der Apostel Paulus, verstellen sich als Prediger der Ungerechtigkeit. Also verstellen sie als Prediger der Gerechtigkeit, aber sie predigen die Ungerechtigkeit. Ja, darauf sollt ihr achten, aber auch darauf, dass sogar solche aus eurer Mitte aufstehen, die sich nicht mehr am Haupt halten, sondern ihre eigenen Meinungen verkünden, damit sie Ruhm gewinnen. Durch Ehrgeizige, solche, die nicht vom Herrn autorisiert sind, kommen falsche Dinge in die Gemeinde hinein. Sie reden verstellt vom eigenen Ziel, das sie im Herzen haben, die Jünger an sich zu ziehen, das heißt, sie wollen aus Eitelkeit gehört werden, Ehre und Anerkennung suchend. Solche Kräfte sollen erkannt und in ihrem Tun verhindert werden, wie es auch von der Gemeinde zu Ephesus ja gesagt wurde vom erhöhten Herr. Er hat gesagt in Offenbarung 2, Vers 2, ja, das habt ihr tatsächlich in eurer Mitte. Ihr könnt die Bösen nicht tragen und ihr habt geprüft, die da sagen, sie seien Apostel und sie sind's nicht. Also hier hatten sie von der Lehre von dem Apostel Paulus was mitgenommen. So dass der Herr das nachher bestätigte, ja, ihr tut das tatsächlich. Allerdings die erste Liebe ist sehr schwach geworden bei euch. wach bleiben zur Prüfung der Wege Gottes. Darum noch diesen Abschnitt, wo Paulus sagt, nun, liebe Brüder, Vers 32, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Und dann setzt er fort und sagt, ich habe nichts von euch begehrt und bekomme kein Kleid, kein Gold, kein Silber. Meine Hände haben dazu gedient, zu arbeiten und mich von euch frei zu halten und auch die, die euch mitgedient haben. Das heißt also, wach bleiben zur Prüfung der Wege Gottes bedeutet, sich immer am Worte Gottes orientieren wollen, keine Geschenke begehren, weil das Herz dann vom Herrn abweicht und von der Wahrheit und mehr empfänglich wird für das Irdische. Wir sprechen nicht umsonst vom sozialen Christentum. Da geht es nur um materielle Dinge. Da geht es nicht um die Bindung an Jesus. Und das Dritte, sich durch eigene Arbeit frei von Belastungen durch andere halten. Denn geben ist seliger als nehmen. Das schließt ja nicht die Liebesgaben zum Nächsten aus. Das soll auch sein, wie es Hebräer 13, Vers 16 steht, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Aber das Begehren soll nicht da sein. Der freie Dienst am Nächsten. Gleich, ob einem was dafür wird oder nicht. Damit das Evangelium nicht verlästert wird. Paulus zeigte also, dass Veränderung des Weges durch die Zeit bewusst oder unbewusst immer vom Herrn wegführt. Der Heilige Geist aber will uns leiten und lenken, selbst wenn es Trübsale gibt, von denen Paulus ja auch sprach. Er sagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber überall spricht der Heilige Geist davon, dass Trübsale meiner warten. Aber ich achte der Trübsale nicht, sondern ich bleibe in der Freude am Herrn. So wie es Johannes auch sagte, ich habe die Freude, meinen Herrn zu sehen. Das ist die Priorität. Oder auch im Brief an die Philipper schrieb Paulus, da ist meine Sehnsucht. Ich will meinen Heiland sehen. Das steht immer über allem. Zuerst meinen Heiland sehen. Deswegen achte ich der Trübsale nicht. Nun der Abschied. Die Ältesten knieten mit Paulus nieder im Gebet, um Gott und Jesus für diese Gnade der Erlösung zu danken und zu danken, dass der Herr die Garantie übernommen hat, fest zu bleiben auf dem Glaubensweg durch die Zeit. Und sie weinten sehr. Sie zeigten dadurch ihre tiefe Verbundenheit mit Jesus Christus, der durch Paulus verkündet worden ist. Denn sie schätzten überaus groß das, was ihnen von Gottes Seite her durch den Apostel mitgeteilt worden ist. Sie freuten sich daran und dankten auch dem Gefäß, nämlich dem Paulus, das sich hat gebrauchen lassen, damit sie glücklich werden konnten. Wer in Jesus Christus mit dem Nächsten verbunden steht, im Glauben in Jesus Christus, sieht sich nie zum letzten Mal. Nie zum letzten Mal. Eine tiefere Verbindung zwischen Menschen gibt es nicht. Sie ist tiefer als jede Ehe. Sie ist tiefer als Eltern zu Kindern. Es ist nämlich eine solche Verbindung, die nie mehr aufhört. Alle anderen hören auf. Aber diese Verbindung in Christus hört niemals auf. Man sieht sich nie zum letzten Mal. Denn in der Auferstehung von den Toten werden alle sich begegnen und ihren Gott preisen und danken für die wunderbare Führung durch die Zeit. Hier verstehen wir also dieses Gespräch zwischen den Apostel und den Ältesten von Ephesus und die Freude, einander kennengelernt zu haben in dem einen Herrn, zu dem einen Leib zu gehören und dieses Werk des Glaubens weiter pulsieren zu lassen. Wir sind ja alle auf dem Heimweg, gleich was uns darauf noch begegnen wird. Soweit zu diesem etwas längeren Abschnitt, der uns ganz gewiss auch etwas zu sagen hatte.